Es ist ein Vorrecht für mich, Teil dieser Fachtagung zu sein. Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns Erfahrungen mit Leiden gemacht haben, entweder persönlich oder im Umgang mit anderen Menschen. Und darum sind wir da, zum Lernen, zum einander begegnen und zum Bereichern zu werden. Im Leiden zeigt sich unsere ganze Bedürftigkeit. Es braucht nicht viel und wir merken, wie sehr dass wir auf gute Freunde angewiesen sind. Wir merken, wie unerlässlich dass es ist, wenn wir im Leiden sind, dass wir beten können. Oder wie gut dass es tut, dass jemand fragt und uns auch ehrlich meint, sag mal, wie geht es dir eigentlich? All diese Sachen sind wichtig, dass wir den Lebensmut nicht verlieren, aber sie sind nicht das Wichtigste. Was wir im Leiden am meisten brauchen, ist Vertrauen. Glauben und Vertrauen sind sich sehr ähnlich. Als Christen glauben wir gewisse Sachen über Gott, über die Welt und über uns selber. Das, was wir glauben, das ist grundlegend wichtig. Es gibt unserem Leben ein Fundament, aber es macht unseren Glauben nicht automatisch zu einer lebendigen Sache. Wir können glauben, dass Gott alle Macht hat und uns gleich durch Sorgen fast umbringen. In so Fällen haben wir Glauben, aber es fehlt uns Vertrauen. Das Wort Glauben kann, wie wir wissen, ganz unterschiedliche Bedeutungen annehmen. Wenn ich sage, ich glaube, dass der Peter bald kommt, habe ich eine Vermutung zum Ausdruck gebracht. Wenn ich sage, ich glaube an Gott, dann habe ich einem Lehrsatz zugestimmt. Wenn ich sage, ich glaube, dass Gott mich durchs dunkle Tal führt, wo ich jetzt gerade drin bin, dann habe ich Vertrauen. Das Leben als Christ ist im Grunde genommen ein beständiger Akt vom Vertrauen. Wir glauben, dass Gott existiert. Wir vertrauen, dass er uns versorgt. Wir halten an ihm fest, wenn uns Dunkelheit befällt. Das Vertrauen in verborgenen Gott, der zu unserem Besten am Werk ist, ist das Wertvollste, was wir im Leben haben. Ich habe in meiner eigenen Lebensgeschichte erlebt, dass das Vertrauen immer wieder errungen werden muss und dass ich verschiedene Phasen muss durchlaufen muss, um das Vertrauen festzuhalten. Professorin für Bildungsforschung an der Universität Hannover, Erika Schuchart, befasst sich in einem von ihren Büchern mit der Frage, wie bewältigen die Menschen Lebenskrisen? Sie hat herausgefunden, dass wir im Leiden verschiedene Phasen durchlaufen, trotzdem, dass unsere Biografien sehr unterschiedlich sind. Das Ermutigende am Modell von der Frau Schuchart ist, dass man als Leidender nicht alleine ist, sobald dass man weiss, anderen geht es ähnlich wie mir. Es ist so gut zu wissen, dass die anderen auch ringen und auch kämpfen und auch leiden. Wir müssen nicht souverän durch die Krise von unserem Leben gehen. Es ist keine Schwäche, wenn wir durchgeschüttelt werden. Frau Schuchart beschreibt 8 Phasen von einer Krise. Ich habe sie für mich auf 6 zusammengedampft und die hat mir geholfen, meine Krise zu verstehen. Die erste Phase ist die Ungewissheit. Im Winter von 20 Jahren sitze ich im Computer und mache meine ganz gewöhnliche Arbeit als Pastor. Plötzlich geht ein Impuls durch meinen Kopf, wie wenn ich einen Stromstoß bekommen hätte. Es wird mir schwindelig, ich muss mich anlegen, muss die Arbeit unterbrechen. Ich habe meine Arbeit als Pastor in den kommenden Monaten nur noch teilweise machen und ich frage mich beständig, was ist los mit mir. Kein Arzt hat eine vernünftige Erklärung. Die nächsten 2 Jahre befinde ich mich in der Phase der Ungewissheit. Die zweite Phase ist Gewissheit. Nach Dutzenden von Schwindelattacken, die mich völlig fertig machen, habe ich Gewissheit, ich habe ein Problem. Die Phase der Gewissheit ist von Ambivalenz geprägt. Ich schwanke zwischen dem verstandesmäßigen, ja, ich bin krank, und dem gefühlsmäßigen, das darf doch nicht wahr sein, ich will meinen Job tun. Ich habe entdeckt, dass viele Psalmen in der Phase der Ambivalenz geschrieben worden sind. Dann kommt die Phase der Aggression und des Verhandeln. Ich bäume mich wie der Hiob gegen das Unvermeidliche auf. Das Wissen, dass Gott kann, aber nicht tut, wird zur Anfechtung. Es löst Aggression aus. Ich sage Gott, ich habe alle meine Kraft in meine Berufung investiert. Ich bin mitten in der Nacht ins Spital gefahren, um kranken Leuten beizustehen. Ich habe meine Ferien abgebrochen, um Trauernde zu begleiten. Ich bin immer für die Leute da gewesen und jetzt, wo ich dich brauche, bist du nicht da. habe in dieser Phase gelernt, dass Auflehnung gegen das Übel in der Bibel erstaunlich viel Platz hat. Natürlich, es gibt Bibeltexte, die handeln vom Vertrauen auf Gott, die handeln vom Stillsein in der Not, vom Gelassensein, weil ich weiss, dass es Gott wird führen. Wenn wir vertrauen können, wenn wir still sind, wenn wir gelassen sind, dann sind wir bereits in der nächsten Phase, in der Phase vom Annehmen. Diese Phase dürfen wir nicht herbeireden, wir dürfen sie nicht herbeizwingen, wir sollten sie nicht einmal herbeiwerden. Zuerst müssen wir durch die Klage tun, bevor wir Ja sagen und zu einem neuen Leben aufbrechen. Wenn es nicht so wäre, dann dürften viele Texte gar nicht in der Bibel stehen. Wenn wir alles in stoischer Ruhe ertragen müssten, dann müssten wir die Hälfte von den Psalmen aus der Bibel entfernen. Geschichte vom Hiob wäre Geschichte von einem Ungeduldigen, der sich anmaßt, Gott zu sagen, ob er überhaupt weiss, was los ist. Klagelieder von Jeremia, die wären immer noch ein poetisches Meisterstück, aber eigentlich wären sie nutzlos. Der christliche Glauben ist die Religion, wo der Klage am meisten platziert. Die vierte Phase ist die Resignation. Nach 10 Jahren sind meine Ressourcen aufgebraucht. Ich bin an meinem persönlichen Ground Zero angelangt. Ich gehe in den ersten von 3 Klinikaufenthalten. Ich habe Schwindel, ich habe einen Tinnitus, ich habe Sehstörungen, ich bin chronisch erschöpft, ich kann meine Arbeit nicht mehr machen, ich habe ein 30 Medikamentenversuche hinter mir, inklusive Kotzen und alles, was dazugehört. Und merke, ich kann nicht mehr. Und irgendwann wage ich es auszusprechen, ich kann mir nicht vorstellen, so weiterzuleben. Die Resignation ist die Voraussetzung für Annahme und Aufbruch. Langsam gelingt es mir, mein altes Leben loszulassen. Es ist wie eine Wunde, wie eine eitle Wunde, die einfach nicht weiterzuleben. Ich habe meinen Job als Pastor unterdessen verloren und ich bin jetzt langsam bereit, mich auf einen neuen Lebensabschnitt einzustellen. In dieser Zeit formt sich ein Bild in meinem Inneren. Ich erinnere mich daran, dass ich während Sommerferien vor langer Zeit zu einer Burgruine hochgestiegen bin, die eine weite Ebene überragt hat. Wenn man in einer Ruine steht, dann verwandelt sich das verfallene Gebäude mit ein bisschen Vorstellungskraft in eine sichere Burg. Schützende Dach, die Wände voller Waffen und Trophäen, ein weit ausladendes Kamin, ein grosses Tor, wo man bei Gefahr verringern kann. Wenn es uns gut geht, dann gleicht unser Leben unter der Burg. An der Wand hängen Trophäen von unserem Erfolg. Über uns ist ein schützendes Dach. Wir überblicken die Ebene und können das Leben kontrollieren. Es braucht wenig und unsere stolze Burg zerfällt. Eine Krankheit, ein Schicksalsschlag, ein Schock, der gestrichen wird. Trophäen fallen uns reihenweise von der Wand. Wir stehen in der Ruine von unserem Leben und merken, wie wir anfangen, die Phasen durchlaufen von Ungewissheit, von Auflehnung, von Resignation, von Hoffnung. Und wenn wir Auflehnung und Resignation durchlaufen haben und dann in die Phase kommen von der Annahme, dann fangen wir an, Möglichkeiten zu sehen, die die neue Lebenssituation uns bietet. Stellt euch vor, ihr steht zmitzt in einer Ruine und ihr schaut auf. Was seht ihr, wenn ihr in der Ruine vorübergeht? Der Himmel. Ruinen geben den Blick zum Himmel frei. Wenn das Übel uns trifft, wenn alles vom Menschengemachten wegfällt und uns keine Sicherheit mehr könnte bieten und vielleicht auch keinen Sinn, dann sind wir in einer neuen Situation. Dann wird der Blick zum Himmel frei. Wir haben keine Waffen mehr, die wir von den Menschen nehmen können, um uns zu wehren. Wir ringen mit einem unsichtbaren Gegner, den wir mit Schwert und Lanze nicht schlagen. Die einzige Waffe, die jetzt noch etwas ausrichten kann, ist schlechte Vertrauen. Alles, was uns bleibt, ist die Zusage von Gott, ich bin bei dir. Das ist die einzige Waffe, die uns zur Verfügung steht und die einzige, die noch etwas ausrichten kann, dass wir unser Vertrauen auf die schlichte Zusage setzen. Ich bin mit dir. Ich glaube, dass in solchen Situationen sich uns die Chance bietet, um einen neuen Lebensabschnitt aufzubrechen. Wenn wir uns nicht mehr mit Trophäen schmücken können, dann merken wir, wie sehr unser Leben und unsere Identität in dem besteht, was wir im Glauben sind. Wenn wir uns nach Gott ausstrecken, dann erfahren wir ihn als der ewig Gegenwärtige, der aus der Ruine von unserem Leben etwas bauen kann, der unter Umständen viel schöner ist als wir uns hier vorstellen können. In der Phase der Annahme habe ich das erste Mal nach 10 Jahren können glauben, dass das auch für mich möglich ist. Als ich damals in der Ruine gestanden bin und Bruchstücke von der Wand angeschaut habe, habe ich entdeckt, dass am Boden Wasser liegt. Und ich habe etwas gelernt über die Gnade. In mir hat sich ein Gedanke geformt, der mich seither begleitet. Ich habe gelernt, dass Gnade wie Wasser ist, das durch Bruchstücke von unserem Leben sickert und sich am tiefsten Punkt sammelt. Wenn der Boden erreicht ist, wenn es nicht mehr weitergeht, wenn wir ganz unten sind, dann stoßen wir nicht auf das grosse Nichts, sondern auf die grosse Gnade. Wir haben sie gar nicht bemerkt. Sie ist ganz leiselig durch Bruchstücke von unserem kaputten Leben gesickert und ist einfach da. Als ich das in meinem Herzen glauben konnte, bin ich bereit, um ein neues Leben aufzubrechen. Ich bin dankbar, dass ich den Glauben nicht verloren habe, dass ich vertrauen kann und dass ich neue Lebensmut gewonnen habe. Wie kann, und das beschäftigt uns heute Morgen, wie kann durch Vertrauen unser Lebensmut wachsen? Das ist die Frage, die wir uns stellen und die wir in einem Nachmittagsseminar in ganz unterschiedlicher Weise werden davon lernen können. Ich glaube, dass der Akt des Vertrauens eng verbunden ist mit einer Fähigkeit, die der Menschheit in den letzten 50 Jahren ziemlich abhanden gekommen ist, dem Warten. Unsere Grosseltern sind geübt, sie im Warten. In vielen Fällen ist noch gar nicht anders übrig geblieben, haben auf den Zug gewartet. Man hat gewartet, bis Fieber nachlässt, bis Licht kommt am neuen Tag oder wenn es neue Schuhe gibt oder die Nacht. Wer warten kann, dem fällt es leichter, Gott zu vertrauen. Die Bibel ist voll von Ratschlägen, die sich ums Warten kreisen. Wir werden angehalten, dem Herrn unseren Weg zu befehlen und darauf zu vertrauen, dass in der Ruhe unsere Kraft ist. Einer der ermutigenden Texten ist das Versprechen im Buch vom Prophet Jesaja, wo sagt, dass denen, die auf Gott harren, Flügel wachsen. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das Versprechen, Kraft zu bekommen, die über unsere Kraft hinausgeht, gilt denen, die auf Gott harren. Das hebräische Wort, das an dieser Stelle verwendet wird, bedeutet sowohl hoffen als auch warten. Hoffen und warten. Der Luther hat das Treffen zusammengebracht und mit harren übersetzt. Harren heisst Vertrauen, auch wenn sich in unserem Leben nichts ändert. Harren ist ein andauerndes Vertrauen auf die Zusagen von Gott gegen alle Schein und manchmal auch gegen alle Vernunftgründe. Vertrauen ist ein Glaubensakt, manchmal ist es ein Kraftakt und es ist nie einfach. Vielleicht werden wir darum in der Bibel so oft aufgefordert, zu vertrauen. Ich glaube, dass im Leben manchmal einfacher wäre, jedenfalls scheint es uns so, wenn wir Klarheit hätten. In Krisenzeiten ist unsere Sehnsucht nach Klarheit besonders gross. Wir möchten wissen, an was wir leiden, wenn die ärztlichen Untersuchungen kein klares Ergebnis liefern. Wenn es uns dämmert, dass unser Leben nicht mehr so ist wie vorher, möchten wir Klarheit, was Gott mit uns vorhat. Wir wünschen uns eine klare Sicht auf einen neuen Lebensabschnitt. Und manchmal denken wir, es wäre alles besser, wenn ich nur Klarheit hätte. Der Philosophieprofessor John Kavanagh ist als junger Mann für einige Monate nach Kalkutta, um mit der Mutter Teresa zu dienen. Er hat sich in dieser Zeit Klarheit erhofft über seinen weiteren Lebensabschnitt. Es gibt eine interessante Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Am ersten Morgen ist der Mutter Teresa begegnet. Sie hat ihn gefragt, was sie für ihn tun können. Der John hat sie gebeten, für ihn zu beten. Was will ich für dich beten, hat sie den jungen Mann gefragt. Und der John sagt, betet sie, dass ich Klarheit bekomme. Mutter Teresa sagt, das werde ich nicht machen. Und der John fragt nach dem Grund und Mutter Teresa sagt Folgendes. Klarheit ist das, woran du dich bis zum Schluss klammerst, und es ist genau das, was du loslassen musst. Denn schon hat mein Gemeindeber Mutter Teresa, sie hätte doch immer Klarheit gehabt. Klarheit, nachdem er sich so sehnt. Sie hat gelacht und gesagt, Klarheit habe ich nie gehabt. Aber ich hatte immer Vertrauen. Ich werde beten, dass du Gott vertrauen kannst. Es ist richtig, dass manches im Leben klarer oder besser wäre, einfacher, wenn wir Klarheit hätten. Aber Vertrauen ist wichtiger als Klarheit. Ich möchte euch einen Satz mitgeben, um vielleicht über den Tag aus nachzudenken. Ein kategorischer Satz. Die Sehnsucht nach Klarheit ist die Versuchung, das Risiko zu umgehen, Gott zu vertrauen. Das muss man ein bisschen setzen haben. Ich glaube, wir haben dann auch wie euren Handouts. Vielleicht einen guten Moment abwarten, um darüber nachzudenken. Wenn es übel uns trifft, dann kann uns alles genommen werden. Wir verlieren unsere Sicherheit. Wir fragen, was wir für eine Bedeutung noch werden haben in der Gesellschaft, wenn wir so entstellt sind oder abhängig sind von Fürsorge. Vielleicht verlieren wir Freunde, die es nicht aushalten, mit liebenden Menschen zusammen zu sein. Vielleicht verlieren wir unsere Arbeitsstelle und wir fragen uns, was mit unserer Pension passiert. Wie beim Hiob kann uns alles genommen werden. Aber etwas kann uns niemand nehmen. Das Vertrauen auf Gott. Wenn wir Vertrauen haben, haben wir etwas sehr, sehr Wertvolles, was viel wichtiger ist als Klarheit. Die Verheißung, dass uns Flügel wachsen, steht in einem Abschnitt, wo der Jesaja seinen Leser die Grösse von Gott vor Augen malt. Und die Frage stellt, wer misst das Meer mit der hohlen Hand, fragt Jesaja. Wen fragt Gott um Rat? Weißt du nicht, dass der Herr ein ewiger Gott ist? Der Jesaja malt in einem langen Kapitel die Grösse Gottes vor seinen Lesern. Und er macht das, weil er weiß, dass in der Erinnerung Kraft wird. Weißt du nicht, dass der Herr ein ewiger Gott ist? Er fragt das, weil sie die Leser, das Volk Israel, scheinen vergessen zu haben, an wen das sie glauben. Wissen sie nicht, wie gross ihr Gott ist? Erinnern Sie sich nicht mehr daran, wie Gott Ihre Väter aus Ägypten geführt hat? Dreht die Erinnerung an die machtvollen Taten von Gott nicht mehr. Ich glaube, dass die Macht von der Erinnerung entscheidend ist für unsere geistliche Gesundheit und dass sie direkt mit der Fähigkeit verbunden ist, durch dunkle Zeiten zu gehen. Im Leiden ist unsere Erinnerung eine unerlässliche Kraft. Das Problem von vielen Christen ist nicht, dass sie zu wenig über den Glauben wissen. Das Problem ist, dass wir es so schnell vergessen. Der Brennan Manning, ein ehemaliger Franziskaner, erzählt in seinem Buch «Verwegenes Vertrauen», wie ihm sein geistlicher Leiter mal Folgendes gesagt hat. Brennan, du brauchst keine Erkenntnisse mehr über den Glauben. Du hast so viele Erkenntnisse, dass sie locker für die nächsten 300 Jahre ausreichen würden. Was du in deinem Leben am dringendsten brauchst, ist Vertrauen in das, was du empfangen hast. Wir vergessen so schnell. Unser Leben wird überflutet von Banalitäten. Das Bedauerliche ist, dass die unwichtigen Sachen Tendenz haben, sich in den Vordergrund zu drängen. Die wichtigen Sachen, die uns Halt bieten, die werden überdeckt oder sie werden vergessen. Ich persönlich, ich glaube an die Macht der Erinnerung. Glauben an die Macht der Erinnerung. Als mein Leiden vor 20 Jahren angefangen hat, ist mir zu gut gekommen, dass ich als junger Christ gewohnt eingeübt habe, am Sonntag den Gottesdienst zu suchen. Der Sonntag ist eine beständige Erinnerung daran, dass wir nicht von unserer Unerwürdigkeit leben, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Wenn wir uns mit anderen Christen zum Gottesdienst versammeln, dann erinnern wir uns an die Sachen, die im Leben wirklich zählen. Wir hören nicht notwendigerweise jeden Sonntag etwas Neues. Der weitaus grösste Teil von Predigten, die wir hören, wiederholt Bekanntes. Das klingt nicht sonderlich attraktiv, aber ich glaube, dass genau darin die Wichtigkeit liegt. Indem wir immer wieder die biblische Wahrheit hören, verinnerlichen wir die Wahrheiten. Die Wahrheiten können sich in uns setzen und diese Wahrheiten tragen uns ans Leben her. Ich pflege die Tugend von der Erinnerung ganz bewusst als Teil von meiner Spiritualität. Als ich im Alter von 30 Pastor geworden bin, habe ich angefangen, geistliche Tagebücher zu schreiben. Ich habe nur die mitgenommen, dass ich einfach nicht reinschauen. Das sind meine geistlichen Tagebücher. Ich habe die letzte Woche Nummer 14 angefangen. Und die sind ein ganz grosser geistlicher Schatz geworden für mich. Wenn ich den Stift zur Hand nehme und anfange zu schreiben, dann vertraue ich darauf, dass mein Herr mit mir einen Dialog führt. Mit meinem Herz. Und ich habe schon vieles in meinem Leben begreifen oder durchstehen, weil ich anschauen konnte, was hat Gott mir an dem und dem Zeitpunkt von meinem Leben zeigt. Ich kann mich an Sachen erinnern, die vor 20 Jahren passiert sind, vor 10 Jahren passiert sind, will ich anlesen. Das ist meine Tugend von der Erinnerung und die gibt mir unglaublich viel Kraft, weil ich da nicht vergesse, was Gott mir einst gesagt hat. Und ich erlebe, wenn ich in diesen Tagebüchern blättere, dass das, was Gott einmal geredet hat, heute immer noch bleibt. Einfach, weil ich es nicht vergesse. Und ich weiss nicht, wie ich aus meiner Phase von der Aggression und von der Resignation rausgekommen wäre, wenn ich nicht zu einer Annahme von meinem neuen Leben gefunden hätte. Und ich glaube, ich hätte es nicht können, wenn ich mich heute erinnere, wie Gott zu mir geredet hat. Ich sage das nicht inflationär. Gott redet nicht dauernd zu mir. Manchmal gibt es Zeiten, wo ich lange nicht höre. Und dann kommt wieder etwas und dann schreibe ich es auf. Und in dieser Erinnerung ist für mich eine Quelle von Kraft. Es ist nicht leicht, an einen verborgenen Gott zu vertrauen. Wir können Gott nicht sehen, wir können seine Existenz nicht beweisen. Gott entzieht sich unserem Denkvermögen. Wenn jemand sagt, Gott soll sich doch einmal beweisen, ist das zurückhaltend formuliert unweise. Wenn Gott den Tatbeweis von seiner Existenz antreten, dann würden wir das schlicht nicht überleben. Wir würden in seiner Gegenwart vergehen, wie ein Insekt, wo ein Skiwerfer zu näher kommt. Erst am jüngsten Tag, so der christliche Glaube, wird Gott aus seiner Verborgenheit hervortreten. Und bis zu dem Tag ist das Leben von einem Christ das Leben im Glauben. Gott ist der ganz andere, Gott ist der Verborgene, er ist der Unverfügbare, er kann uns formen, er kann schweigen, er kann reden, er kann eingreifen, er kann warten. Gott ist doch unbegreiflich. Was ist Glaube? Glaube ist das Vertrauen, die Unbegreiflichkeit von Gott auszuhalten. Glaube ist im Wesentlichen schlicht das Vertrauen. Es ist mehr als Zustimmung zu einem Lehrsatz, obwohl das auch wichtig ist. Wir glauben nicht, wie wir verstehen. Oder auch nicht, wie wir alles verstehen. Wir glauben an einen grossen Gott, den wir durch unsere Erklärungen nicht klein machen. Warum handelt Gott so und nicht anders? Wir wissen es nicht. Wir können Gott nicht fassen. Der Versuch, bewegt Gründe von Gott zu erklären, ist die Weigerung, Gottes Unbegrifflichkeit auszuhalten. Es würde bedeuten, dass wir in das Geheimnis eindringen, das weit über unserem Denkvermögen ist. Wir würden Gott auf einen menschlichen Horizont beschränken und würden ihn klein machen. Wir würden ihn erklären, wie das am Hiob seine Freunde gemacht haben, und am Schluss vom Buch Hiob zeigen, dass Gott das nicht gut verträgt. Wenn wir Gott erklären und wir Gott klein machen, dann wäre das im Prinzip gescheit verpackter Unglauben und der Eintausch von wahrem Glauben gegen billige Religion. Als Leidende müssen wir die wichtige Lektion lernen, dass Verborgenheit nicht gleich ist wie Abwesenheit. Gott ist verborgen, aber er ist niemals ein Gott, der nicht da ist. Ich glaube, dass der Gedanke uns helfen kann beim Beten. Es gibt Vorstellung, dass wir beim Beten Kontakt zu Gott herstellen. Das Bild ist nicht völlig falsch, aber ich glaube, dass es irgendwie defekt ist. Beten ist nicht im Wesentlichen Kontakt mit Gott herstellen. Beten heisst, auf Gottes Gegenwart reagieren. Das ist ein grosser Unterschied. Gott ist in mir am Werk. Gott ist beständig um mich herum am Werk. Er ist der Verborgene und doch ist er der ewig Gegenwärtige, der immer dran ist. Wenn wir beten, reagieren wir auf die Tatsache. Gott, du bist da. Ich danke dir, dass du mich umgibst. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich möchte jetzt mit euch ins Neue Testament gehen, zu den Evangelien. Und ich möchte Jesus und seine Jünger betrachten aus der Perspektive von einem Rabbi, der mit seinen Schülern unterwegs ist. Und da möchten wir sehen, was Jesus uns als Rabbi Yeshua über das Vertrauen zu sagen hat. Wenn man die Evangelien liest und beobachtet, wie Jesus und seine Jünger unterwiesen, wie er seine Jünger unterwiesen hat, wird deutlich, dass er bei ihnen vor allem hat, wie er Glauben wecken. Wir finden bei Jesus auffallend wenig Erklärungen über grundlegende Sachen wie das Leiden und besonders häufig die Ermutigung zu vertrauen. Obwohl die Jünger brennend oder fragend interessiert waren, warum es ein Leiden gibt, hat Jesus nie eine Leittheorie über das Leiden entwickelt, wo das Geheimnis lüften kann. Jesus hat etwas ganz anderes wollen, etwas ganz Schlichtes. Er hat wollen, dass seine Jünger lernen, am himmlischen Vater zu vertrauen. Jesus hat seine Jünger wie ein jüdischer Rabbi in seine Schuhe aufgenommen und hat sie gelehrt, so zu denken, so zu handeln, so zu lieben, so zu vertrauen wie er. Jesus hat im völligen Vertrauen auf seinen himmlischen Vater gelebt. Und es war ihm ein wichtiges Anliegen, das überflüssende Leben seinen Jüngern weiterzuvermitteln. Der Lehrplan, den Jesus für seine Schüler verordnet hat, war unkonventionell. Er hat ihnen Fragen gestellt, sehr oft sogar. Er hat sie in Situationen geführt, wo sie überfordert worden sind. Und er hat ihnen Rätsel gegeben. Er hat sie gelehrt, dass der Glaube Berge versetzen kann und hat von sich gesagt, er mache nur das, was er sieht, dass der himmlische Vater macht. Das Leben von einem Jünger mit dem Messias Jesus, das war eine beständige Verlockung, am himmlischen Vater immer mehr zu vertrauen. Die Evangelien sind voll von Begebenheiten, wo Jesus mit seinen Jüngern das Vertrauen praktisch einübt. Der See Genezareth mit seinem Fallwind vom Libanon her, wo plötzlich ein Sturm hat können auslösen, ist an Jesus im bevorzugten Klassenraum gewesen. Im Sturm sind die Jünger, die Fischer gewesen sind, auf ihrem eigenen Terrain an ihre Grenzen gekommen. Wo sie in den Sturm kommen, wecken sie Jesus und rufen, Herr, rett uns, wir gehen zu Grund. Die Reaktion vom Meister muss sie sehr verwundert haben. Warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Wo Jesus aufsteht und Wind und Wellen sich legt, dämmert es den Jüngern, dass sie sich auf ein Abenteuer eingelassen haben, wo ihre Grenzen vom Vertrauen stetig ausdehnt werden. Nach der Speisung der 5000 hat Jesus seine Jünger angewiesen, mit dem Boot ans andere Ufer vom See vorauszufahren. Während Jesus sich auf den Berg zurückgezogen hat und zu beten, haben die Jünger wieder einmal auf dem See die ganze Nacht gegen den Wind gekämpft. Vor Tagesanbruch ist Jesus auf der Welle der Jünger entgegengegangen. Sie haben gemeint, sie sind gespenst und haben geschrien vor Angst. Und Jesus rief den Jünger zu, habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Es ist offensichtlich, dass Jesus da den Glauben der Jünger prüfen will. Wie reagieren sie, wenn sie auf ihrem eigenen Terrain geschlagen werden und nicht mehr ein- und auswissen? Wie reagieren wir, wenn alle bekannten Schemata und Erklärungen, die bisher gelten haben, nicht mehr taugen? Wer ist unsere Sicherheit? Was ist unsere Sicherheit, wenn uns alle Krücken aus den Augen geschlagen werden? Die Fragen fallen alle auf die eine Frage zurück. Wem vertraue ich? In der Angst zeigt der Petrus eine erstaunliche Reaktion. Er ergreift die Initiative und ruft Jesus durch den Wind zu, Herr, wenn du es bist, so befiehlt, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Ich finde das ganz eine erstaunliche Handlung von Petrus. Er hat einen wichtigen Grundsatz von der Nachfolge verstanden. Wenn Jesus Nachfolge bedeutet, dass ich das tun kann, was Jesus tut, dann kann ich wie Jesus auf dem Wasser gehen. Es ist nicht nötig, dass der Petrus auf dem Wasser geht. Jesus befiehlt es ihm nicht. Der Petrus will, er will es, wie er möchte sein, wie Jesus. Sein Vertrauen ist in den letzten 1-2 Jahren, als er mit Jesus unterwegs war, so gewachsen, dass der Petrus begriffen hat, dass er die eigenen Grenzen, ja sogar Gesetze von der Schwerkraft, mit Jesus kann überwinden. Es ist völliges Vertrauen, es auch nur schon zu wagen, auf dem Wasser zu laufen. Wo der Petrus auf dem Wasser geht und die Wellen sieht, kommt es mit der Angst zu tun über, und er wäre auch nicht der Erste gewesen, der im See verbrochen wäre. Wo der Petrus anfängt zu sinken, ergreift ihn Jesus bei der Hand und sagt die bekannten Worte: Du Kleingläubige, warum hast du gezweifelt? Ist der Petrus das Musterbeispiel von einem Kleingläubigen? Ich glaube es nicht. Im Gegenteil. Der Petrus ist ein Glaubensheld, der es verdient, dass man von ihm sagt: Durch den Glauben ist Petrus auf dem Wasser gegangen. Eigentlich gehört das in Hebräer 11. Und Petrus' Vertrauen zeigt sich daran, dass er an die Grenzen von seinem Maß gegangen ist und sogar noch darüber hinaus. Der Petrus hat einen grossen Glauben gehabt. Für das Maß an Nachfolge, das er jetzt aber auf dem See verprobt, ist sein Glauben noch zu klein gewesen. Indem der Petrus buchstäblich über die Grenzen von seinem Glauben rausgeht, ist sein Glauben, sein Vertrauen erweitert worden. Es ist grösser geworden, es ist stärker geworden, obwohl er die Lektion noch nicht ganz gelernt hat. Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Das ist das tadelnde Lob von einem Rabbi, wo seinem Schüler seinen gegenwärtigen Reifezustand aufzeigt und ihn so verlockt, die zukünftigen Situationen noch mehr zu vertrauen. Der Satz bedeutet so viel wie: Petrus, für das Maß an Nachfolge ist dein Glaube ganz klein. Aber dein Glaube wird wachsen. Du wirst lernen, mir völlig zu vertrauen. Jesus sagt, du Kleingläubiger, mit einem Augenzwinkern. Jesus hat seine Jünger immer wieder Rätsel aufgegeben. Er hat von Sachen geredet, die sie nicht verstehen konnten, wo sie gezwungen waren, darüber nachzudenken, um im Glauben zu wachsen. Wenn die Jünger ihren Vertrauen auf Gott haben wachsen, dann haben sie der Auffassung von Jesus noch interessiert die Menschen sein, fragen die Menschen, suchen die Menschen, denken die Menschen. In der Mitte von seinem Dienst hat Jesus seine Jünger gefragt: Für wen haltet ihr mich? Sie sind über ein Jahr, vielleicht zwei, unterwegs mit Jesus, sind Schüler vom Rabbi Jeschua. Sie haben die Stillung vom Sturm erlebt. Sie haben gesehen, wie der Petrus auf dem Wasser geht. Sie haben miterlebt, wie Jesus mit fast 9.500 Menschen speist und wie er gelehrt und gebetet hat. Die Jünger haben sich praktisch ständig Gedanken über Jesus gemacht. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen für ein Bekenntnis. Der Petrus antwortet im Namen von den 12: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Ich glaube, dass Jesus auf diesen Punkt hingeschafft hat. Die Jünger haben es entscheidend erkannt, nämlich, dass Jesus der Gesalbte Gottes ist und das mit ihm Königsherrschaft anbricht. Jesus hat ganz genau gewusst, dass die Jünger sich hinsichtlich seiner Messianität falsche Vorstellungen gemacht haben. Für die Jünger hat die Erkenntnis, dass Jesus der Messias ist, nur bedeuten, dass Jesus bald als König offenbar wird und Israel befreit. Stattdessen hat Jesus unmittelbar als Bekenntnis von Petrus angekündigt, dass ihm eine Krone bevorstand zu uns Königs. Er hat den Jüngern, die zweifellos völlig konsterniert waren, gesagt: Ich muss nach Jerusalem gehen, ich werde leiden, ich werde getötet werden und am dritten Tag aufzustehen. Für die Jünger war diese Ankündigung ein totales Rätsel. Ein leidender Messias passt nicht in ihr Weltbild. Der Petrus hat Jesus auf die Seite genommen und hat ihn versucht zu überzeugen, dass das nicht Gottes Willen ist, aber Jesus hat seine Schülerschaft zurechtgewiesen. Ein bisschen später aber hat es für die Jünger so ausgesehen, als hätten sie mit ihrer Vorstellung von dem baldigen Anbruch von der Königsherrschaft doch recht gehabt. Jesus hat nämlich gesagt, wenig später: Von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht erleiden, bis sie den Menschensohn in seiner königlichen Macht kommen sehen. Jetzt ist das Durcheinander in den Köpfen der Jünger vollkommen gesehen. Der Lehrer offenbart und verhüllt Gottes Heilsweg, aber er beides miteinander vor seinen Schülern. Jesus offenbart, dass Heil durch seinen Tod und seine Auferstehung kommen, und er verhüllt das Geschehen durch die Ankündigung, dass seine Herrschaft kurz vor dem Durchbruch stand. Erst 6 Tage später löst Jesus das Rätsel auf, wo er sich auf dem Berg von der Verklärung 3 von seinen Jüngern in seiner königlichen Macht offenbart. Erst jetzt ist klar geworden, dass Jesus von seiner Verklärung gesprochen hat und nicht von einem politischen Umsturz, den er in Jerusalem herbeiführen würde. Hättest du das nicht von Anfang an können, sagen, Jesus? Wenn ich so Gegebenheiten in den Evangelien lese, dann frage ich mich, Jesus, was machst du? Eins ist mir klar, Jesus befriedigt unser Bedürfnis nach Religion nicht. Wir sehnen uns nach Klarheit wie die Jünger, aber Jesus gibt uns manchmal Rätsel auf. Als Jünger sollten wir darauf gefasst sein, Fragen stellen und Fragen von Gott gestellt zu bekommen. Wir sehen das immer wieder in der Bibel. Gott hat den Hiob gefragt, ob er sein Walten erklären können. Er hat den Jeremia gefragt, ob er noch ein bisschen Widerstand aufgeben will. Er hat den Elia gefragt auf dem Berg, was machst du da, wo er genau gewusst hat, was er da macht. Jesus hat seine Jünger gefragt, wer er ist, und hat ihnen die Frage gestellt, was soll ich mit 5 Broten und 2 Fischen. Obwohl Jesus genau gewusst hat, was er machen will. Ich glaube, Unklarheit ist für einen Jünger eine Einladung zum Vertrauen und zum Dialog. Im Fragen und im Hören vertieft sich unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater. Wenn es ganz leicht wäre, Gottes Stimme zu hören, und wir immer wüssten, was er mit uns vorhat, würden wir ihn vielleicht gar nicht suchen. Aber so bleiben wir in Hörweite. Wir suchen seinen Willen, wir stellen Fragen, wir denken beständig an ihn, und so wächst unser Vertrauen. All diese Sachen sind Zutaten für eine lebendige Beziehung mit unserem himmlischen Vater, die weit über theologische Richtigkeiten hinausgeht und die Spiritualität vom Herz ist. Wir verstehen vieles nicht, aber wir können vertrauen. Wir können vertrauen, dass es das, was frühere Generationen Vorsehung genannt haben, tatsächlich gibt. Die Bibel redet mit ganz unterschiedlichen Bildern und Worten davon. Die Bibel sagt, dass alle unsere Haare auf dem Kopf gezählt sind. Für die einen von uns ist das ein ermutigender als andere. Und Jesus sagt, nicht einmal ein Spatz geht am Boden, ohne den Willen von Gott. Von der individuellen Form, von einer einzelnen Schneeflocke, bis zu der physikalischen Gesetzmäßigkeit, die entfernt ist, die Galaxien zusammenhalten, untersteht alles Gottes Vorsehung, Gottes Allmacht und Gottes Allwissenheit. Dem kann ich vertrauen. Aber ich vieles nicht verstehe. Wir verstehen nicht, wie sich Verkehrsunfall, Tumor und Naturkatastrophen mit dem Geheimnis der Vorsehung vertragen. Wir verstehen es nicht. Was wir betrachten, ist ein Teil von etwas Größerem. Wir können Gottes Weg nicht erklären, aber wir können vertrauen. Und aus Vertrauen kann Gewissheit werden, die uns in allem schwieriger trägt. Ich möchte mit einem Statement abschließen, wo ihr auch wie eure Unterlagen habt. Wenn kein Spatz zu Boden fällt, ohne dass Gottes Willen, und wenn alle Haare auf meinem Kopf gezählt sind, sind weder ein Tsunami noch ein Tumor, weder ein Erdbeben noch eine Erdkrankheit Zufall. Das bedeutet nicht, dass wir auf jedes Leid eine Antwort haben, aber es gibt uns die Gewissheit, dass unser Leiden nicht das Resultat eines blinden Schicksals ist und dass Gott die verworrenen Fäden unseres Lebens ordnen kann. Ich wünsche uns allen in unseren unterschiedlichen Situationen mit unseren ganz unterschiedlichen Biografien, dass wir dem vertrauen können und dass der Tag und alles, was wir noch werden hören, zu dem beitragen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und wir werden jetzt Gelegenheit haben, dem, was wir gehört haben, nachzudenken, werden wir Musik spielen.